Herzlich willkommen zu Law Podcasting, dem ersten deutschen Anwalts-Audioblog. Heute hören Sie
die wirtschaftliche Bedeutung von Glücksspielen, Teil 2. Aufgrund des großen Umfangs ist der Podcast in zwei Teile geteilt. Heute hören Sie den zweiten Teil. Der erste Teil ist bereits letzte Woche erschienen. Eine staatliche Präventions- und Suchtbekämpfung ist im Glücksspielbereich schon lange nicht mehr erkennbar. Vielmehr handelt der Staat als reiner Unternehmer und beabsichtigt, seine Gewinne zu maximieren. Übermäßiger Spielanreiz wird nicht verhindert, sondern massiv gefördert. Um diese wertvollen Früchte nicht teilen zu müssen, unterbindet er privatwirtschaftliches Handeln, wo es nur möglich ist. So unterhält zum Beispiel allein der deutsche Lotto- und Toto-Block ein bundesweites Filialnetz von ca. 26.000 Annahmestellen. Schon Anfang 2001 hat das Bundesverwaltungsgericht nachdrücklich betont, dass diese gesamte Glücksspielpraxis zu überprüfen ist. Zitat Anfang: Der Gesetzgeber wird nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne, in der weitere Erfahrungen gewonnen werden können, zu überprüfen haben, ob seine Einschätzung über das Erfordernis der Fernhaltung privater Veranstalter und Vermittler von derartigen Glücksspielen noch durch sachgerechte Erwägungen gerechtfertigt werden kann. Zudem wird der kritischen Überprüfung durch den Gesetzgeber bedürfen, ob die Veranstaltung in staatlicher Monopolregie wirklich geeignet ist, die mit der Veranstaltung von Glücksspielen verbundenen Gefahren einzudämmen. Davon wird bei mit aggressiver Werbung einhergehender extremer Ausweitung des Spielangebots keine Rede mehr sein können. Namentlich wird darauf Bedacht zu nehmen sein, dass die Unerwünschtheit des Glücksspiels nicht in unauflösbaren Widerspruch gerät zum staatlichen Veranstalterverhalten. Zitat Ende. Es war daher nur noch eine Frage der Zeit, bis das Bundesverfassungsgericht sich mit der Verfassungsmäßigkeit des staatlichen Glücksspielmonopols zu beschäftigen hatte. Im März 2006 traf dann das Bundesverfassungsgericht seine Grundlagenentscheidung, wonach nur unter engen Voraussetzungen die Statuierung eines staatlichen Glücksspielmonopols verfassungsgemäß ist. Als Ergebnis wurde der Glücksspielstaatsvertrag geschaffen, der seit dem 1. Januar 2008 in Kraft getreten ist. Der deutsche Lotto- und Toto-Block ist das Paradebeispiel für das in Deutschland vorherrschende, staatlich abgesicherte Glücksspielkartell. Da das Glücksspielrecht weitestgehend Angelegenheit der Länder ist, wurde in jedem der 16 Bundesländer ein eigenes Lotto- und Toto-Unternehmen gegründet, regelmäßig in öffentlicher Trägerschaft. Diese Unternehmen haben sich nun vertraglich im deutschen Lotto- und Toto-Block zusammengeschlossen. Dieser Blockvertrag tastet die rechtliche, wirtschaftliche und organisatorische Selbstständigkeit der einzelnen Länderunternehmen nicht an. Jedes Unternehmen verfügt somit innerhalb seiner Landesgrenzen über ein eigenes, überschneidungsfreies Vertriebsgebiet. Der deutsche Lotto- und Toto-Block ist dabei nicht selbst Anbieter von Glücksspielen, sondern die Vereinigung dient der Poolung der Spieleinsätze. Ohne eine solche Poolung hätte jedes der 16 Unternehmen einen eigenen, isolierten Spielplan, sodass die durch die Poolung entstehenden attraktiven, reizvollen Millionengewinne nicht möglich wären. In selbstherrlicher Weise versuchte Mitte der 90er Jahre der Lotto- und Toto-Block gewerbliche Spielvermittler, wie zum Beispiel Faber, von einer Teilnahme auszuschließen. Ihm gefiel nicht, dass die Spielvermittler damals etwa 90 bis 110 Millionen Euro Umsatz erzielten und somit einen Marktanteil von ca. 2-3% der gesamten Einnahmen beim Lotto hatten. Somit setzte der deutsche Lotto- und Toto-Block ein sofortiges Verbot von Spielvermittlern durch. Diese Entscheidung wurde jedoch durch den Bundesgerichtshof wenig später wieder aufgehoben. Die höchsten deutschen Zivilrichter erklärten mit deutlichen Worten, dass die Unternehmen des Lotto- und Toto-Blocks privatrechtliche Firmen im herkömmlichen Sinne seien und keine hoheitlichen Aufgaben wahrnehmen würden. Es habe sich vielmehr um eine rechtswidrige Kartellabsprache gehandelt. Ein sachlicher Grund für den Ausschluss sei nicht erkennbar. Der deutsche Lotto- und Toto-Block lernte aus diesem Verfahren jedoch nichts, sondern gängelte auch in den Folgejahren die gewerblichen Spielvermittler. So verbot er den Lottogesellschaften der Länder, Spieleinsätze aus stationärer gewerblicher Spielvermittlung anzunehmen und begrenzte die Annahme auf das jeweilige Bundesland. Wenig verwunderlich war es, dass diese Maßnahmen dann schließlich zu einer kartellrechtlichen Untersagungsverfügung durch das Bundeskartellamt im August 2006 führten. Eine endgültige gerichtliche Klärung des Verfahrens steht noch aus. Dass Glücksspiele, gewollt oder ungewollt, längst zu unser aller alltäglichen Realität geworden sind, zeigt auch die Tatsache, dass das Bundesamt für Statistik im Jahre 1999 Glücksspiele in die Liste der repräsentativen Waren und Dienstleistungen für den Warenkorb für die Preisindizes in der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen hat. Sie hörten soeben den Law-Podcast der Kanzlei Dr. Barr. Heute mit der Folge: Die wirtschaftliche Bedeutung von Glücksspielen, Teil 2.